ARD Sounds.
Für mich ist Beziehungsarbeit einfach die kleinen, feinen Dinge, die im Alltag einfach passieren dürfen, wenn du Mensch bist, dass du als Vorbild fungierst, dass du mit einem Lächeln morgens die Tür zur Schule aufschließt und die Schülerinnen und Schüler anlächelst und einfach sagst, hey, schön dich zu sehen. Und dann gehst du weiter und guckst, was passiert. Wenn du in der Grundschule bist, geh mal über den Flur und verteil High Fives, bis der Arzt kommt und guck den Kindern dabei mal in die Augen und warte, was passiert.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Es gibt in fast jeder Klasse, in jeder Einrichtung und in jedem System diese Kinder, bei denen alle genau wissen, wer gemeint ist. Die, die vielleicht provozieren, stören, sich entziehen und immer wieder anecken. Und oft erleben Pädagoginnen und Pädagogen dabei vor allem eins, das Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen. Genau da setzt der Krisen- und Konfliktpädagoge Raphael Kirsch an. Er arbeitet mit PädagogInnen zu herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen, zu Konflikten, Haltung und der Frage, wie man in schwierigen Situationen wieder handlungsfähig werden kann. Seine Perspektive ist klar. Hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis und Professionalität bedeutet nicht alles zu wissen, sondern bereit zu sein, genauer hinzuschauen. Auf das Kind, auf die Eltern, aber auch auf sich selbst. Lieber Raphael, schön, dass du dabei bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Raphael, zunächst mal eine persönliche Frage. Du arbeitest mit Pädagoginnen und Pädagogen zu schwierigen Situationen mit Kindern und Jugendlichen. Wie bist du dazu gekommen?
Okay, ich hole mal ein bisschen aus, dauert 2 Minuten jetzt. Ich bin gelernter Erzieher, wollte in meinem Kindergarten arbeiten, habe aber relativ schnell festgestellt, das ist nicht meine Arbeit und bin dann über den Zivildienst in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet, also als Mitarbeiter. Mhm. Und zeitgleich, das ist ungefähr 15 Jahre her, zeitgleich hat meine Frau ihr Referendariat als Grundschullehrerin begonnen. Und dann haben wir uns abends irgendwie als Pärchen zusammengesetzt und überlegt, was sind so die Herausforderungen, wie war dein Tag, wie war mein Tag, und durch die Art und Weise, wie meine Arbeit in der Psychiatrie gestaltet war, nämlich immer schon darauf ausgelegt, mit herausfordernden Situationen professionell umzugehen, hatte ich irgendwie relativ schnell immer eine Idee, was sie am nächsten Morgen in ihrem Alltag tun kann, damit eine bestimmte Situation mit einem Kind, einem Jugendlichen oder auch mit Eltern deutlich entspannter wird. Und das hat relativ gut funktioniert. Irgendwann kam ihre Schulleitung und sagte so, wie funktioniert denn das bei Ihnen immer so gut? Und sie sagte, ja, mein Mann hat immer so nette Ideen. Und dann hat die mich mal in so eine kleine Fragerunde eingeladen und dann ist die Fragerunde auf den ganzen örtlichen Kreis von allen Schulen ausgeweitet worden. Dann habe ich gemerkt, ich beantworte immer die gleichen 10 Fragen, also kann ich auch ein Seminarkonzept draus machen, habe irgendwann 50 Euro ein Stück Kuchen dafür bekommen und so ist es gekommen.
Und das heißt, dass sozusagen tatsächlich das eine Form von Zufälligkeit war, mit aber einer Intuition, die du dann professionalisiert hast, kann man sagen?
Ja, also ich hatte sowieso als Kind, als Jugendlicher und als Schüler auch immer früher schon den Drang, irgendwie was Eigenes zu machen. Ich wollte immer selbstständig sein, ich hatte einen unglaublich großen Freiheitsdrang und habe, glaube ich, auch das Gefühl, ein ganz, ganz schlechter Angestellter gewesen zu sein. Und ich wäre es wahrscheinlich auch heute noch. Das heißt, ich war sowieso immer auf der Suche nach was Eigenem. Und als dann klar war, ey, ich habe eine ziemlich gute Expertise in vielen Dingen durch meine Arbeit und durch viele, viele Weiterbildungen und kann damit Menschen helfen, dann lag das irgendwie nah. Und dann habe ich was draus gemacht.
Wenn es um Aggression geht und darum, wie man, ja, auf sie reagiert, hat man vielleicht sogar schon das erste Problem, nämlich dass man reagiert auf ein bestimmtes Verhalten. Bei einem Beitrag von SWR wird dies deutlich, und zwar zum Themenabend zur Landtagswahl. Was tun gegen Aggressionen und schwache Leistungen? Hören wir mal rein.
Während der Recherche meldet sich bei uns eine Lehrerin aus dem Hunsrück, die über ihre Erfahrungen sprechen will. Sie arbeitet an einer Berufsschule und möchte ebenfalls unerkannt bleiben.
Es ist wirklich jeden Tag eine neue Herausforderung, diese Dynamik, die in den Klassen entsteht. Ich mag alle meine Schüler einzeln. Das sind alles wunderbare Menschen. Aber diese Gruppendynamik, die da entsteht, bei diesen jungen Menschen, die kriegen sie nicht mehr eingefangen. Weil die Autorität und die Anerkennung von Respekt, das fehlt halt.
In ihren Augen habe das auch viel mit Social Media zu tun und dass die Schülerinnen und Schüler ständig am Handy seien. Sie wünscht sich deshalb ein Handyverbot. Damit ist sie nicht allein. In unserer Umfrage gaben knapp 60% der Schulen an, dass ein Handyverbot ihnen dabei helfen würde, mit den Problemen umzugehen. Die Landesregierung setzt unter anderem auf verstärkte Polizeipräsenz. An Schulen mit besonderen Herausforderungen soll es laut Innenminister Ebling zeitlich befristet regelmäßige und anlasslose Polizeibesuche geben. Kritik daran kommt von Benjamin Bayraktari, dem Vorsitzenden des Verbands Reale Bildung. Er vertritt die Realschulen Plus und die integrierten Gesamtschulen im Land. Die angekündigte Polizeipräsenz hält er für falsch.
weil anlasslose befristete Polizeibesuche auf dem Schulhof verkörpern eher was Gefährliches, was Angsteinflößendes ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Raum für Entwicklung. Wir wollen, dass Kinder, Lehrer sich wohlfühlen. Und nochmal, die Polizei ist wichtig, aber die Beziehungsarbeit ist viel wichtiger. Wir wollen Beziehung statt Blaulicht in der Schule.
Ich habe gerade schon mal in der Einleitung gesagt, du sprichst ja selber davon, dass hinter jedem auffälligen Verhalten ein Bedürfnis steckt. Geht das jetzt also in diese Richtung, zu sagen, deshalb müssen wir auf Beziehung setzen und nicht eben auf Intervention, wenn das Verhalten sozusagen schon aus dem Ruder gelaufen ist?
Naja, wir haben mit Beziehungsarbeit generell einfach die Chance, präventiv tätig zu sein. Und wer Beziehungsarbeit als das Tool versteht, hat einfach ein entspannteres Leben. Ich bin da ganz einfach und sehr platt. Also für mich gehört in der Prioritätenliste Beziehungsarbeit weit vor Unterricht. Und das nicht, weil ich Unterricht in seiner Wichtigkeit irgendwie schmälern möchte. Ganz im Gegenteil. Unterricht ist unfassbar wichtig, gerade dann, wenn wir alles das in Betracht ziehen, was moderne Bildung einfach so ausmacht. Aber gleichzeitig glaube ich ganz, ganz fest, wer Beziehungen gestalten kann, und das bedeutet nicht, dass wir alle Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sind, wer Beziehungen gestalten kann, wer Respekt geben kann, ohne ihn erstmal zu verlangen, der hat einfach mehr Zeit für Unterricht am Ende des Tages.
Jetzt muss ich erstmal nochmal nachfragen, was heißt konkret Beziehungen gestalten im Klassenzimmer? Ich bin Lehrkraft, ich habe hier, weiß nicht, 29 Kinder, von drei weiß ich, die laufen dauernd aus dem Ruder. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Es gibt ja wirklich natürlich auch schon festgefahrene Situationen. Aber was heißt jetzt hier Beziehung gestalten?
Ich glaube, Beziehung gestalten beginnt erstmal bei sich selbst, dass ich mir klar werde darüber, was möchte ich eigentlich als Lehrkraft sein? Wie möchte ich als Lehrkraft sein? Und dazu gehört erstmal die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, wie viel von mir gebe ich preis? Wie viel behalte ich für mich? Wo habe ich die Chance, über vielleicht die ein oder andere kleine Persönlichkeitsmacke von mir einfach auch in den Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu gehen? Ich glaube, es geht ganz platt erstmal darum, ein menschliches Bild von sich zu zeichnen. Mit Ecken, mit Kanten, mit Fehlerbewusstsein. Einfach ein Mensch zu sein, der auf einer professionellen Ebene nahbar erscheint. Also Beziehung gestalten bedeutet, ich habe verstanden, an welcher Stelle professionelle Distanz notwendig ist, aber auch, und das ist ein wunderschöner Begriff, professionelle Nähe.
Ich finde das spannend, weil das habe ich tatsächlich im Referendariat schon mitbekommen. Nähe und Distanz war da eine ganz große Sache. Hinterher in der Theaterarbeit musste ich das auch umsetzen. Zum Beispiel, wenn ich immer direkt auch gefragt habe, könnte ich kurz deine Schulter berühren? Das ist ja sozusagen, Berührung ist ja tatsächlich schon die krasseste Form der Beziehung. Das kann man nicht einfach so machen, sonst wird man wirklich grenzübertretend sein.
Ja.
Aber ich fand es spannend, dass du gerade vom Berichtenden, wie viel möchte ich preisgeben, schon zum Bewertenden gegangen bist, indem du gesagt hast, im Grunde genommen müssen Lehrkräfte aber auch als Mensch wirken, sonst ist Beziehungsarbeit schwer möglich, ne? Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin einfach nur in ihrer Funktion wahrgenommen wird und ansonsten völlig blass ist.
Also du musst es nicht, aber wenn du das kannst, Beziehung gestalten und dir über deine eigenen Ecken und Kanten bewusst wirst und dich als menschlich präsentierst, dann hast du einfach die Chance, Beziehung viel, viel intensiver zu gestalten. Und das bedeutet noch lange nicht, wirklich, das ist mir wirklich wichtig, dass man dich hinterher mag, dass alle Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sind, sondern wir haben ja Beziehung in dem Moment, wo wir den Klassenraum betreten, ob du das willst oder nicht. Es geht ja nur um die Art und Weise, wie mache ich das? Dass sie da ist, das können wir nicht wegdiskutieren.
Aber andererseits bedeutet das auch, und ich bohr da so lange drin rum, weil mich das ja auch total betrifft oder betroffen hat, weil ich sozusagen offen war, ohne zu privat zu werden, aber natürlich auch mit der einen oder anderen Anekdote aus dem Studium und so, vielleicht war das schon ein bisschen privat, ich weiß es nicht, mit Zwinker, Smiley und habe ich von einem Freund und so weiter. Was ich nur sagen will, ist, man macht sich damit aber auch angreifbar, oder?
Ja, selbstverständlich. Also mit jedem Schritt, den du auf Schüler zugehst, kommen die natürlich auch immer einen Tacken näher. So einfach ist das halt. Gleichzeitig habe ich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren in Schule gemerkt, die Menschen, die sich ganz distanziert geben, die haben das Gefühl, nicht angreifbar zu sein, sind es aber dadurch umso mehr. Weil je weniger menschlich ich wirke, umso eher haben Kinder und Jugendliche natürlich auch manchmal das Bedürfnis zu testen, wie viel Mensch steckt denn in dem Kerl da vorne noch vor der Tafel und wie viel Grenzen muss ich testen, um mal was Echtes zu sehen und nicht nur irgendwie die ganze Zeit Mathe und Deutsch sehen zu müssen.
Wir sind ja alle in so einer Bubble, in so einer Gemeinschaft von Menschen, die an vielleicht dasselbe glauben, Schülerorientierung, weniger Sanktionen und so. Ich frage mich manchmal, muss das noch so betont werden? Ist dieses, wir müssen in diese Beziehung gehen, nicht eigentlich etwas, was die absolute Grundlage für alles sein sollte?
Ja, es gibt ja diese wunderschöne bedürfnisorientierte Pädagogik, die gerade von Eltern manchmal falsch verstanden wird. Ich finde, dass wir aufpassen müssen mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, weil Pädagogik per se bedürfnisorientiert sein sollte. Also wenn du nicht bedürfnisorientiert und beziehungsorientiert arbeitest, dann darfst du deinen pädagogischen Titel hinterfragen. Auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht, wir müssen das nicht in den Fokus rücken. Auf der anderen Seite erlebe ich und wahrscheinlich viele andere auch, dass es trotzdem manchmal daran fehlt, wie mache ich das? Wie kann ich das in meinem Alltag integrieren? Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen ich arbeite, und das sind 12.000, 13.000 pro Jahr, die sitzen vor mir und nicken, wenn ich denen sage, Beziehung gehört auf Prioritäten Platz 1, dann kommt lange nichts, dann kommt Unterrichten. So einfach, damit alles im Fluss leichter wird, auch unterrichten. Die nicken alle, die haben das alle verstanden. Es geht immer nur ums Wie, weil ganz häufig, und da kannst du mich gerne korrigieren, weil ich bin ja kein Lehrer, du bist ja einer, ganz häufig kommt man aus dem Studium raus und hat das Gefühl, Unterricht ist das Nonplusultra und Unterricht muss sein und wir leben Unterricht auf Platz 1 und wenn hier meine wertvolle Unterrichtszeit irgendwie weggekappt wird, dann wird es irgendwie schwierig. Und wenn ich den Menschen dann sage, ja, aber jetzt musst du Beziehungsarbeit leisten, dann kriegt das immer so einen kleinen Widerstandscharakter, ohne dass der gewollt ist. Das hat manchmal was von, ah, jetzt muss ich auch noch Beziehungsarbeit leisten zu meiner wertvollen Unterrichtszeit. Das sind dann manchmal Menschen, die denken, Beziehungsarbeit ist 15 Minuten im Morgenkreis über Freundschaft reden. Beziehungsarbeit ist so ein Kummerkasten aufhängen. Beziehungsarbeit ist irgendetwas Großes, wofür ich mir Zeit abknapsen muss, damit es in meinen Unterricht, der sowieso wertvoll und sowieso schon knapp ist durch Personalmangel, auch noch irgendwie integrierbar ist. Für mich ist Beziehungsarbeit einfach die kleinen, feinen Dinge, die im Alltag einfach passieren dürfen, wenn du Mensch bist, dass du als Vorbild fungierst, dass du mit einem Lächeln morgens die Tür zur Schule aufschließt und die Schülerinnen und Schüler anlächelst und einfach sagst, hey, schön dich zu sehen. Und dann gehst du weiter und guckst, was passiert. Wenn du in der Grundschule bist, geh mal über den Flur und verteil High Fives, bis der Arzt kommt und guck den Kindern dabei mal in die Augen und warte, was passiert. Also es hat auf der einen Seite immer so eine Schwere, auf der anderen Seite ein ganz großes Verständnis für, wir müssen das machen. Und ich glaube, die Betonung von der Wichtigkeit von Beziehungsarbeit ist dann immer noch präsent, weil es um das Wie geht. Wie kriege ich das irgendwie hin, ohne dass das irgendwie überladen wirkt?
Also um deine Frage kurz zu beantworten, ist ja alles Zufall. Was mit Beziehungsarbeit anging, ist alles bei mir Zufall gewesen, bei vielen anderen auch, weil das ein wenig eine Rolle gespielt hat. Aber ich würde gerne eine kleine Anekdote beschreiben und das kannst du ja einordnen und sagen, ob das bei deinen Klienten vielleicht auch so ist.
Mach mal.
Und zwar war ich zwar aus meiner Sicht immer schülernah, aber ich hatte auch so eine Autoritätskeule. Laute Stimme. Ich habe nie geschrien, aber laute Stimme und jetzt halt doch mal die Klappe so. Ich habe immer gedacht, ich bin fair, aber erstes Mal, zweites Mal, beim dritten Mal wirklich mal mit der Hand auf den Tisch gehauen. Nach einem Jahr Podcast mit Katja Saalfrank hatte ich von ihr das Konzept des Eisbergmodells so verinnerlicht. Und sie wiederum hat das auch von anderen Psychologinnen und Psychologen. Aber in ganz kurz, ich habe es hier auch schon mal gesagt, aber ich sag's noch mal. Unter dem Verhalten liegt eine Emotion, unter der Emotion liegt ein Bedürfnis. Ich habe das so oft wiederholt, dass ich irgendwann dachte, warte mal, Moment. Wenn da dieser Leo vor mir sitzt und mir unablässig auf den Keks geht, dann heißt das erstmal nicht, dass der zwangsläufig mich meint und es heißt auch nicht, dass ich genau darauf reagieren muss, sondern es heißt erstmal, dass er möglicherweise damit etwas zum Beispiel kompensiert. Und viel eher, als dass ich sage, Leo, es reicht oder ich schicke ihn raus und so weiter, gehe ich zu ihm hin und sage, ey, lass uns gleich nochmal kurz drüber reden.
Ja.
Und nehme sozusagen seinen Angriff, mache Tai Chi und dann sprechen wir. Und das war so krass, während Leo in anderen Unterrichten dann immer rausgeschickt wurde, war der bei mir plötzlich zahm wie ein Lamm. Aber, und jetzt kommt es, ich habe da lange für gebraucht. Denn ich brauchte Bewusstsein Nummer 1. Aha, ich gucke gar nicht nur auf das Verhalten, sondern ich gucke was ist da möglicherweise drunter? B, nach dem Bewusstsein Selbstreflexion, weil nur weil ich was weiß, heißt das nicht, dass es so ist. Ich weiß zum Beispiel auch, Road Rage ist scheiße, aber wenn ich nichts gegessen habe, dann eskaliere ich in meinem Auto trotzdem immer mal wieder.
Ja, klar.
Und drittens, und das ist das Schwierigste, von dem Bewusstsein über die Reflexion in die Handlung zu kommen und wirklich zu sagen, hey, ich bin jetzt überhaupt nicht sauer und eskaliere gleich, wie es bei dir in dem Programm heißt, sondern ich bin so in mir, dass ich sage, hey Leo, weißt du Bescheid, oder? Zwinker Smiley, lass uns gleich kurz, oder wir gehen mal kurz raus, reden drüber. Ohne Bedrohungslage, ohne alles. Also mit anderen Worten, von der Erkenntnis bis zu der Umsetzung, das ist ein ganz schönes Stück Arbeit, oder?
Das ist ein richtiges Stück Arbeit. Und was mir vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, Road Rage kenne ich auch, ganz persönlich, von mir. Auch ich sitze immer noch regelmäßig vor Kindern und Jugendlichen, weil ich habe ja noch ein Privatleben. Ne? Also natürlich arbeite ich viel mit Lehrkräften, aber ich arbeite immer noch ganz viel in meinem Privatleben mit Kindern und Jugendlichen. Und auch ich sitze da manchmal und sage, Leute, Feierabend jetzt, Klappe zu, reicht. So, das passiert mir ja auch. Und ich glaube, das darf mir passieren. Ich glaube ganz, ganz fest, das darf mir passieren, weil das eben genau diese menschliche Seite ist, die wir als Pädagoginnen und Pädagogen unbedingt behalten müssen und auch vielleicht ein bisschen, also gar nicht unterdrücken dürfen. So, wichtig ist aber, wenn ich dann einmal laut werde und sage, Leute, sag mal, spinnt ihr alle? Was ist denn heute hier los? Könnt ihr mal kurz zusammenreißen? Dass ich dann einfach durchatme und vielleicht in einem noch echteren Moment danach sage, okay, Leute, ich bin heute Morgen schon mit einem schlechten Fuß aufgestanden. Das tut mir leid, das war nicht gegen euch. Wir fangen nochmal an. So, und dann gestalte ich
nochmal rein.
Ich komm nochmal rein. So, das darfst du mit einem Zwinkern machen. Du kannst das ja mit Humor verpacken, weil Humor ja da einer der größten Hebel in Deeskalation ist. Und wenn du auf der einen Seite sagst, ich darf ja mal laut werden, weil es menschlich ist. Auf der anderen Seite bin ich mir über meiner selbst so bewusst, dass ich den Kindern sagen kann, oh Leute, sorry, da bin ich über die Stränge geschlagen, können wir nochmal anfangen, kann ich nochmal reinkommen? Dann gestaltest du Beziehung. Ohne dass das den Titel trägt von wir gestalten jetzt Beziehung. So, und wenn du bei dem Punkt bist, ich habe dieses Eisbergmodell verstanden und ich weiß, darunter ist erstmal ein Gefühl und unter dem Gefühl ist ein Bedürfnis, dann ist das ein so langer Weg, das hinzukriegen. Ich mache jetzt 4,5 Jahre, 5 Jahre auch meinen Podcast und der heißt Ich eskaliere gleich. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und in jeder zweiten Folge sage ich ja sowas wie, das könnte gerade jetzt ein bisschen anstrengend für dich werden, weil es geht ja immer um das Verständnis meiner selbst und meiner Handlungswirklichkeit und wie ich reagiere. Und ich kann ja die Uhr danach stellen, dass mindestens eine Stunde nach Veröffentlichung unter eben solch einer Podcast-Folge von Lehrkräften drunter steht, jetzt suchen wir wieder alle Schuld bei Lehrkräften. Na, ist ja klar. Und ich denke so, ach nee, das ist blöd, das ist unreflektiert. Darum geht's doch gar nicht. Ich möchte dir ja nur helfen, diesen Weg von ich hab's verstanden, bis ich kann's bewusst übertragen, ein bisschen mit meiner Hilfe zu gestalten. Aber es ist anstrengend und da gibt's Widerstände.
Das ist klar. Ich meine, wir haben gerade im Vorgespräch ganz kurz, ich spoiler das jetzt einfach mal gesagt, naja, oftmals wollen Menschen so eine Checkliste haben. Und bei ganz vielen Dingen, die mit Pädagogik zu tun haben, übrigens auch mit Pädagogik und Technik, übrigens auch mit Unterrichtsgestaltung, die weggeht von sozusagen diesen typischen Standards, gibt es eigentlich keine Checkliste. Das ist durchaus ein Problem. Also ne, Haltung lässt sich nicht mit ein paar Bullet Points übertragen. Aber gibt es so kleine Impulse, die du Menschen mit auf den Weg gibst, die sagen, ich würde ja so gerne meine, und jetzt kommen wir zu einem Begriff, den wir heute noch gar nicht gesagt haben, aber der ja dahinter liegt, Haltung verändern, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich meine, du hast es gerade schon konkret gemacht, die High Fives. Es gibt Lehrkräfte, die dann zum Beispiel auch mal ihrer Klasse einzeln guten Tag sagen. Ich finde das übrigens ganz spitzenmäßig, dass du das gesagt hast. Da geht es ja auch ums Gesehenwerden. Ja? Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler fühlen sich nicht gesehen nach der Uwe-Studie. Ganz, ganz schlimm. Genau. Aber gibt es so ein paar Impulse, die du so in Workshops oder so auch mitgibst, die entweder zur Reflexion oder zu einem anderen Bewusstsein beitragen?
Ich ziehe das Pferd immer ganz gerne von hinten auf, weil ich möchte ja Lehrkräften dann doch irgendwas geben, womit sie am nächsten Tag irgendwie handlungsfähiger sind, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich dir, Bob Blume, eine konkrete Strategie für eine herausfordernde Situation mitgebe, dann wirst du mit dieser Strategie das Erlebnis haben, ach guck mal, das war ja leichter, als wenn ich selber versucht hätte. Das war ja spannend, dass ich mit so einer kleinen Dynamik ganz, ganz viel reißen konnte, ohne machtvoll werden zu müssen, ohne die Konsequenzkeule schwingen zu müssen. Und gleichzeitig möchte ich einfach Menschen einmal das Erlebnis geben, wie es ist, wenn man Konfliktdynamiken verstanden hat. Möchtest du ein konkretes Beispiel haben?
Sehr gerne.
Also, es gibt so eine klassische Situation, man nennt das den spielerischen Widerstand. So ist, glaube ich, irgendwann mal von Rudi Rohde geprägt worden und ich habe das für mich mit übernommen und in mein Konzept übernommen. 85% aller Widerstände von Kindern, Jugendlichen, Eltern und von deiner Partnerin, von deinem Partner laufen immer gleich ab. Du gibst irgendwie eine Anforderung, so räum mal den Müll weg und dann kriegst du so eine Ablehnung, so ein nee, nein, nee, jetzt nicht. So. Das Spannende ist, wenn man sich Konfliktdynamiken anguckt, dann weiß die Wissenschaft, nach dieser Ablehnung kommt in der Regel noch irgendwas. So eine Art Geschichte, so eine Rechtfertigung oder so eine Begründung. Das heißt, Lehrkräfte kennen das Beispiel am besten, wenn jemand sagt, pack mal die Trinkflasche vom Tisch. Nee, mache ich nicht, bei Frau so und so dürfen wir auch. So, jetzt wissen wir aus der Gehirnphysiologie, dass wir Menschen manchmal gerade in Kommunikation den Weg des geringsten Widerstands nehmen. Wir sind also darauf gepolt, immer auf das intuitiv zu reagieren, was wir zuletzt gehört haben. Deswegen liegt den meisten Lehrkräften ja auf der Zunge, übrigens Erzieherinnen und Erziehern und allen Menschen eigentlich auch, auf der Zunge, wenn ein Kind sagt, nee, bei Frau so und so dürfen wir auch. Ich bin aber nicht Frau so und so und pass mal auf, auch du musst dich jetzt an diese Regel halten, dein Fußabdruck ist auch auf diesem Regelplakat und so weiter. Und dann kommst du über den Ansatz dieser Geschichte, die dir jemand dahin geworfen hat, einfach in so eine Rechtfertigungsspirale. So, das macht schon mal Spaß, das zu verstehen, dass jeder Widerstand im Prinzip fast immer gleich ist. Du kriegst nach der Ablehnung immer so eine Geschichte und wir Menschen reagieren intuitiv auf die Geschichte, statt bei unserer Anforderung zu bleiben. Und jetzt wäre es ja mal ein ganz, ganz spannendes Experiment, einfach mal, statt zu sagen, ich bin aber nicht Frau so und so, wenn ein Kind sagt, ne, bei dir dürfen wir nicht, einfach mal zu sagen, ja, verstehe ich, mach trotzdem.
Okay.
So, okay. Weil es geht ja nur darum, dass man einmal Konfliktdynamiken verstanden hat, wie Kommunikation mit uns funktioniert, wie Gehirnphysiologie wie funktioniert. Also das nächste Mal, wenn ein Kind sagt, nee, mache ich nicht, bei Frau so und so dürfen wir auch, dann sagst du einmal auf der Verständnisebene, ja, finde ich auch blöd und kann ich gut nachvollziehen, wünsche ich mir aber trotzdem von dir jetzt gerade. Und das sind so klitzekleine Dinge, die ich dann in meinen Seminaren oder in meinen Vorträgen dalasse, die den Lehrkräften und den Menschen so viel Mut machen, dass es ja leichter gehen darf, ohne die Autoritätskeule schwingen zu müssen, dass daraufhin auch wieder Diskussion und Raum für wie geht Haltung, wie geht Beziehung und wie kann ich das gestalten mit der freien Zeit, die ich jetzt habe, möglich ist.
Ich finde es übrigens auch spannend, dass du gesagt hast, ich wünsche es mir trotzdem von dir. Ich meine, mal unter uns unter uns in diesem Podcast zu sagen, ist natürlich entbehrt mich einer gewissen Ironie, aber ist mir schon klar.
Ja.
Ich finde so dieses nicht trinken dürfen und nicht auf Toilette und so immer sowieso ein bisschen schwierig, ne?
Ist
außer wenn man jetzt irgendwie im Computerraum und so. Gut, aber ich fand es interessant, dass du auch gesagt hast, ich wünsche mir das von dir. Ne? Du hast ja nicht gesagt, verstehe ich jetzt.
Mach das trotzdem, weil ich das sage.
Genau, genau. Wie ist das denn, wenn tatsächlich, also wir haben es gesagt, dein Podcast heißt Ich eskaliere gleich. Wenn was, also ich mache Beziehungsarbeit, ich versuche auf Augenhöhe zu sein. Das, was du gerade übrigens gesagt hast mit der Menschlichkeit, habe ich oftmals übersetzt in Transparenz. Also ich habe zum Beispiel, ich war da ein bisschen oversharing, könnte man fast jetzt auf Neudeutsch sagen, mit meinen Klassen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Leute, ich habe heute einen schlechten Tag. Ich will nicht, dass ihr jetzt irgendwie total kuscht. Also ich will nur, ich bin gerade so ein bisschen dünnhäutig. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ne, da ist, ihr seid's nicht, es bin ich. Das hat dann wiederum meistens dazu geführt, dass die mit mir ein bisschen sanfter waren. Und das war auch irgendwie cool. Also so, ne? Aber halt so transparent.
Finde ich gut.
Aber dann kann es ja trotzdem passieren, dass eine Situation, ich sag jetzt mal, aus dem Ruder läuft. Gibt es auch Möglichkeiten, da besser gegenzusteuern, um diese Eskalationsspirale nicht noch weiterlaufen zu lassen, bis zu dem Punkt, dass man sagt, nachsitzen oder ich meine, oder ich schick dich raus und du musst die Türklinke runterhalten und solche Scherze?
Ja, okay, das sind zwei verschiedene Punkte. Also, einmal können wir auseinanderkriegen, was ist denn der pädagogische Anspruch in der Situation? Und was ist der Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen? Das sind zwei wichtige Dinge. Das heißt, als allererstes, ich erlebe bei Lehrkräften, bei Erzieherinnen und Erziehern, bei den meisten Menschen, mit denen ich arbeite, einen unfassbar großen Anspruch, alles handeln zu wollen. Also in jedem Seminar kommt die Frage oder die Situationsschilderung, ich habe da einen Schüler, der tickt regelmäßig aus, der ist gewalttätig, der schlägt auch andere. Wie kann ich das handeln? Und ich antworte immer, ohne das gemein meinen zu müssen oder zu wollen, mit der Gegenfrage, ist das denn überhaupt deine Aufgabe, das handeln zu müssen? Also bist du als Lehrkraft, bist du als Erzieher die Person, die Gewalt handeln muss? Oder dürfen wir sagen, es gibt Dinge, da habe ich einen Erziehungsauftrag. Es gibt aber auch ganz klar Verhaltensweisen und für mich ist meine Nulltoleranzlinie immer Gewalt. Und zwar in jeder Form, physisch, psychisch, was auch immer. Wo man sagen kann, hier endet mein Erziehungsauftrag, ab jetzt habe ich einen Schutz- und Ordnungsauftrag. Und den habe ich auch für den, in Anführungszeichen, weil mir kein gutes Wort dafür jetzt einfällt, für den Täter. Also auch dich muss ich ja vor allen anderen und vor dir selbst schützen. Also einmal Bewusstsein dafür, ich liebe solche Sachen wie wer schlägt, der geht, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen einen Erziehungsauftrag haben, der geht aber nur bis hier und ab da beginnt der Schutz- und Ordnungsauftrag. Wir müssen nicht alles handeln können. Es gibt aber diesen Anspruch, ich will das irgendwie hinkriegen. Und ich versuche den Menschen gerne einfach zu sagen, das musst du nicht. So, wenn die Situation aber noch nicht ganz so verfahren ist, wenn du nicht permanent schon weißt, der wird heute jemanden schlagen, und es gibt so Eskalationssituationen, dann lohnt es sich einmal zu verstehen, es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Deeskalation und Konfliktklärung. Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen verwechseln Deeskalation und Konfliktklärung. Die meinen, ich bin jetzt sehr platt, ne? Ich bin jetzt sehr platt und sehr stilisierend. Ganz häufig wird gemeint, ich schicke euch auseinander, jetzt entschuldigt ihr euch mal, jetzt hier, ihr erzählt mir jetzt alle, was hier passiert ist und dann machen wir so eine Friedensbrücke und dann setzen wir uns hin und jeder schreibt mal am anderen auf, was ihm nicht gefällt und sowas alles. Und das ist dann Konfliktdeeskalation. Das stimmt aber nicht. Das ist der Ansatz einer Klärung. Finde ich per se gut, die macht aber nicht immer Sinn und schon gar nicht in der Konfliktsituation. Das heißt, was ich immer tun würde, ist, schaff dir mal ein Bewusstsein dafür, dass Deeskalation nicht gleich Konfliktklärung ist und vielleicht bedeutet es in einer verfahrenen Situation dann doch mal die menschliche Seite mit einer gewissen Kraft und einem gewissen Standing hinzustellen und zu sagen, Leute, Feierabend, du in die Ecke, wir machen noch 10 Minuten diesen Unterricht zu Ende und dann setzen wir uns hin.
Das heißt, das erste war jetzt Deeskalation, das zweite wäre dann Klärung. Obwohl ich es interessant finde, das, was du gerade gesagt hast, habe ich noch nie gehört, ist für mich ja immer wieder schön zu merken, was für Leerstellen ich habe, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, weil das ja auch wichtig ist in solchen Bereichen, wo es zum Beispiel schwierig oder gewaltvoll wird oder wie auch immer, nicht einfach alle Sachen nur aus dem Bauch klären zu wollen, sondern auch Instrumente und Werkzeuge an der Hand zu haben, wie man das Ganze dann professionell lösen kann. Ne?
Ja, also mach dir mal bewusst, in dem Moment, wo du in so einem emotionalen Arousal bist, wo Kinder sich richtig heftig kloppen, und ich meine jetzt nicht, zwei Jugendliche aus deiner Schule verabreden sich auf dem Schulhof, um sich ein bisschen zu reiben, so dieses Schubbeln und Kräfte messen und ein bisschen rumpöbeln, so, das meine ich nicht, ne? Das ist auch nicht gut, das müssen wir auch handeln, aber geh mal davon aus, zwei Kinder, zwei Jugendliche, egal aus welchem Kontext du kommst, kloppen sich gerade heftig. Dann macht es ja Sinn, verstanden zu haben, dass wir zwei Areale in unserem Gehirn haben. Einmal präfrontaler Kortex, der löst alles das, was rational zu lösende Aufgaben angeht. Da liegen bei dir als Lehrkräfte all die klugen Strategien, die du zurechtgelegt hast, um in Konfliktsituationen handlungsfähig zu sein. Im Konflikt übernimmt aber relativ häufig, wenn Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin dazukommen, nicht der präfrontale Kortex, sondern das limbische System. Und das ist viel mehr emotional gesteuert statt rational. Wenn also in einem Konfliktmoment das limbische System kickt, dann ist das bei uns immer der Moment, wo wir als Erwachsene im Streit etwas sagen, was wir am nächsten Tag bereuen. So, und das kennen ja ganz, ganz viele. Wenn du das verstanden hast, dass der präfrontale Kortex auch bei den Jugendlichen im Streit aus ist, dann weißt du ja ab sofort, dass sich die Frage nach dem Warum oder was ist hier gerade passiert, erzähl mal, überhaupt nicht lohnt. Die macht ja gar keinen Sinn, weil die Beantwortung im präfrontalen Kortex stattfinden würde, der aber gerade aus ist. Also sorg doch lieber mit einer klaren Deeskalationsstrategie dafür, dass erstmal Ruhe im Puff ist, wie man hier bei uns im Ruhrgebiet sagt. Und dann machst du irgendwas anderes, lässt 10 Minuten, 20 Minuten ins Land gehen, sofern das möglich ist. Und wenn du dich dann mit den Kindern und Jugendlichen zusammensetzt und sagst, so Leute, jetzt haben wir alle mal durchgeatmet, könnt ihr mich mal ganz kurz ins Boot holen, was da gerade passiert ist? Erst dann ist ja durch das Absenken der ganzen Hormone, die dann irgendwie passiert sind, das Denken wieder möglich. Also das darf man voneinander trennen.
Du, weil die Zeit wegrennt. Ja. Und ich weiß, eigentlich könnten wir darüber wahrscheinlich nochmal genauso lange reden, aber vielleicht nur angeteasert. Welchen Teil innerhalb dieses Bewusstseinsreflexion, Haltung haben eigentlich Eltern?
Oh, ein gar nicht so kleinen. Ein gar nicht so kleinen. Also es gibt mehrere Strömungen, die ich für mich so ausgemacht habe in meiner Arbeit. Es geht ja auch darum, dass Eltern heutzutage ein ganz anderes Bewusstsein für Erziehung haben, was nicht immer hilfreich ist. Es gibt auch Ideen von Pädagogik in Elternhäusern, die wenig konstruktiv ist, sehr wenig regulativ. Gerade das falsche Verständnis von bedürfnisorientierter Pädagogik ist bei Eltern manchmal nicht hilfreich für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, die sich selbstbewusst sind, die sich ihrer selbstbewusst sind, die einen Selbstwert haben, die resilient mit Konflikten umgehen können. Und wenn ich es da mal ganz platt mache, ich kenne Menschen auch aus meinem persönlichen Umfeld, da dürfen die Kinder einfach alles. Da sagen die, mein Kind hat das Bedürfnis, um 23 Uhr auf dem Sofa den Tisch anzumalen, dann darf er das. So.
Was ja erstmal kein Bedürfnis übrigens ist, ne? Die Verwechslung zwischen Wunsch, Wille und Bedürfnis ist ja auch ein Problem, ne?
Genau. Das heißt, da haben Eltern einen Anteil zu verstehen, ich habe auch immer noch einen Erziehungsauftrag, der ist anders als vor ein paar Jahren noch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Eltern und Schule in der kooperativen Zusammenarbeit einen anderen Stellenwert benötigen. Dass Schule, glaube ich, auch mehr einladen darf, in die Kooperation zu gehen. Dass Eltern diese Einladung dann aber auf der anderen Seite auch annehmen dürfen.
Wir haben schon über deinen Podcast gesprochen und natürlich werden wir auch deine Seite verlinken. Gibt es sonst noch etwas, was du als gute Informationsquelle für jene empfehlen würdest, die sich Gedanken über ihre Haltung und über Konfliktlösestrategien machen wollen?
Es gibt ganz, ganz tolle Literatur und ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was mich auch extrem geprägt hat, ist ein Buch, das hat überhaupt nichts mit Pädagogik zu tun. Vielleicht kennst du das ja. Mhm. Ich liebe das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Mhm.
Nee, noch nie gehört.
Großartig. Kann ich sogar als Hörbuch empfehlen für die Menschen, die nicht so gerne lesen, so wie ich. Ich habe es mir auch als Hörbuch reingezogen. 9 Stunden, uralte Geschichten. Ich glaube, das Buch ist von 1800, schieß mich tot. Und nee, 1920 spielt aber teilweise 1890, 1899, irgendwie sowas. Es geht um die Art und Weise, wie wir Menschen mit Menschen umgehen wollen. Und was ich einfach in die Waagschale werfen darf, um bestimmte Reaktionen von anderen Menschen auch zu erwarten und zu provozieren. Also dieses Buch habe ich so gefeiert und danach bin ich das erste Mal auf den Trichter gekommen. Ich muss ein guter Mensch sein, wenn ich will, dass andere Menschen ein guter Mensch sind. Ich muss als Pädagoge aus einem Seminar, wenn jemand anders mit mir ein Seminar hält, ich muss pünktlich da sitzen, wenn ich es von Kindern und Jugendlichen verlange. Ich muss das Handy in der Tasche lassen, wenn ich mich sonst über Kinder und Jugendliche beschwere, die in meinem Unterricht das Handy aus der Tasche holen. So, das ist alles so ganz viel Metaebene dann hinterher, aber wenn ich ein Buch empfehlen kann, dann das. Und ein wissenschaftliches Buch fand ich noch ganz spannend, wo es weniger um Haltung geht, aber wie gesagt, ich ziehe das Pferd ja ganz gerne von hinten auf. Ich gebe immer ganz gerne 2, 3 Tipps, damit danach Platz für Haltung ist. Das Buch von Joe Navarro, Menschen lesen, finde ich auch richtig toll. Da geht es ein bisschen darum, wie wir erkennen können, wo Konflikte entstehen, wo wir Gesichtsausdrücke lesen lernen. Es geht so ein bisschen um das Einschätzen lernen eines Raums. Also Matthias Zeitler hat mal gesagt, ein guter Moderator kann einen Raum lesen. Und ich glaube, wir Pädagoginnen und Pädagogen haben ja immer so eine kleine Moderatorenrolle in uns. Und wenn wir in den Raum reingehen, egal in welchen, dann ist es ja total vorteilhaft, wenn ich verstanden habe, was da gerade die Dynamik ist, wo ich hingucken muss, wo ich auch geflissentlich nicht hingucken muss. So, also die 2 Dinge könnte ich sehr empfehlen, neben meinem Podcast natürlich.
Herausforderndes Verhalten hat Gründe. Die Frage ist, ob wir nur auf die Oberfläche schauen oder ob wir bereit sind, tiefer hinzusehen und unsere Haltung entsprechend verändern. Darüber habe ich mit Konflikt- und Krisenpädagoge Raphael Kirsch gesprochen. Lieber Raphael, danke für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. War toll hier.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an die-schule-brennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.